SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Über das Pfingstwochenende hatte das Saarland mit dem größten und schwersten Hochwasser seit 30 Jahren zu kämpfen. Mehr als 10.000 Helfer waren landesweit im Einsatz und einer von ihnen war und ist immer noch Dirk Schäfer. Er ist Leiter des Amtes für Katastrophenschutz des Landkreises St. Wendel und Kreisbrandinspektor. Und heute Abend vor allen Dingen mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Hallo Herr Schäfer, schön, dass Sie da sind. Vor allen Dingen ja nach diesen Tagen im Saarland und nach den Tagen für Sie.
Ja, hallo Herr Jäger, vielen Dank für die Einladung, der ich natürlich sehr gerne gefolgt bin.
Herr Schäfer, Hand aufs Herz, wie anstrengend waren die Tage und vor allen Dingen, wie lang bzw. kurz waren die Nächte für Sie?
Ja, also es war eine sehr herausfordernde Lage, vor allen Dingen über die Dauer, die Zeitspanne her gesehen. Wir waren ja im Prinzip schon seit freitagsmorgens, 1.15 Uhr kam die höchste Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes, da wurden wir schon in Kenntnis gesetzt und dann beschäftigt einen ja die Lage schon und von daher war es von diesem Zeitpunkt an bis irgendwann in den Samstagabend, war man damit beschäftigt und dann in der Lage, überhaupt zur Ruhe zu kommen, davon kann man eigentlich gar nicht reden. Man kann kurze Verschnaufpausen einlegen, aber grundsätzlich beschäftigt einen das, bis letzten Endes die Situation oder die Lage auch abgearbeitet ist.
Das glaube ich. Von wo kommen Sie gerade? Auch aus dem Krisenzentrum im Kreis St. Wendel?
Ja, ich war den ganzen Tag nochmal im Katastrophenschutzzentrum in Namborn, habe einen kurzen Abstecher zu Hause gemacht und habe mich dann direkt auf den Weg hier nach Saarbrücken gemacht.
Schön, dass Sie da sind. Dann lassen Sie uns doch mal auf die aktuelle Lage noch mal kurz schauen. Heute hat es im Saarland teilweise noch mal stark geregnet. Auch aktuell gibt es hier und da noch Regen und Schauer. Viele haben da die Luft angehalten, was die Pegel an Prims, Niet, Blies und Saar machen, ob sie erneut noch mal steigen und ja, wie sich die Situation verändert oder vielleicht auch noch mal verschärft. Sie stehen in ständigem Austausch und Kontakt auch mit den Katastrophenschutzämtern in den unterschiedlichen Kreisen. Was können Sie uns sagen über den aktuellen Stand und ja, die Pegelstände?
Ja, wir stehen in der Tat im engen Austausch seit Beginn der Lage. Wir haben bis zum heutigen Morgen 21 Mal getagt auf der großen Runde.
Wahnsinn.
Und unzählige Male im kleinen Dienstweg, wie man im Saarland so schön sagt, sich abgestimmt, Unterstützungen entsprechend besprochen und auf den Weg gebracht. Und von daher haben wir natürlich auch immer die Lage im Blick gehabt. Wir haben uns auch nicht nur mit den Katastrophenschutzbehörden ausgetauscht, sondern auch mit den Fachdiensten, mit dem Umweltamt, mit den entsprechenden Behörden, mit den Wetterdiensten und insbesondere, nachdem es sich ja gestern etwas beruhigt hatte, aber dennoch nochmal angekündigt war, es kommt noch mal was auf uns zu, was aber noch nicht so richtig zu greifen war, kommt es jetzt direkt zu uns oder werden wir nur gestreift? Und von daher waren wir froh, als wir heute Morgen die Frühbesprechung hatten und die Wetterdienste letzten Endes auch eine leichte Entwarnung geben konnten, dass die Regenmengen, die 80 Liter, die ja teilweise prognostiziert wurden, glücklicherweise nicht eingetroffen sind oder nicht eintreffen werden. Und von daher war es für uns alle, die wir auch in der Verantwortung stehen, schon mal eine Riesenerleichterung.
Das glaube ich,
weil
ja.
Von daher war auch festzustellen, dass die Pegel sehr stark an verschiedenen Stellen zurückgegangen sind und uns dann die Luft auch verschafft haben für die Regenfälle, diese 10 bis 20 Liter, die man ja prognostiziert hat letzten Endes, auch verkraften konnte, ohne dass es nochmal zu größeren Schäden gekommen ist.
Sie haben Ihr Tablet dabei und haben wir eben, bevor es losging, auch gezeigt, da haben Sie mittlerweile alle Pegelstände bei Ihnen im Kreis und teilweise darüber hinaus im Blick. Wenn man da drauf gucken, kann man sagen, das Schlimmste ist geschafft oder muss man hier und da noch die Luft anhalten für die Nacht und die nächsten Tage?
Nein, also ich würde sagen, das Schlimmste ist geschafft. Es wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle noch einen Regenschauer geben, aber der wird mit Sicherheit keine Auswirkungen haben auf die Allgemeinsituation, sodass man mit weiteren Schäden rechnen muss.
Das eine waren die Pegelstände, wo viele die Luft angehalten haben. Die Böden sind aber so durchnässt durch den vielen Regen, dass viele sich jetzt auch Sorgen machen in Sachen Hangabrutsche oder ob da der ein oder andere Baum noch umfällt. Wie schätzen Sie die Lage ein? Was kann da noch auf uns zukommen?
Ja, das ist in der Tat so. Die Böden sind sehr, sehr gesättigt mit Wasser und jeder weitere Liter, der dann auf die Flächen auftrifft, kann natürlich dazu führen, dass ein Hang ins Rutschen reinkommt. Von daher sollte man achtsam sein, wenn man sich irgendwo im Bereich bewegt, wo so ein Hang ist, insbesondere wenn er nicht mehr bewaldet ist. Oder man sollte auch ein besonderes Augenmerk darauf halten, wenn man im Waldgebiet unterwegs ist oder in der Nähe von Bäumen. Nämlich auch da besteht die Gefahr, durch die Böden, die halt entsprechend gewässert sind, dass der ein oder andere Baum umfällt. Und wir hatten auch schon verschiedene Einsätze im Laufe des heutigen Tages. Und auch das Thema Hangrutsche hat uns an der einen oder anderen Stelle beschäftigt, aber zum Glück nicht im Landkreis St. Wendel, sondern in einem Nachbarland.
Mhm. Zum Beispiel, wo war das heute?
In Neunkirchen.
Überall im Land, Herr Schäfer, wurden ja in den letzten Tagen vollgelaufene Keller ausgepumpt, Schlamm weggeschippt und weggeräumt, Sperrmüll entsorgt. Wie liefen die Aufräumarbeiten bei Ihnen im Kreis St. Wendel?
Ja, also die Schadensbilder sind überall gleich. Mhm. Ob das jetzt in St. Wendel ist, in Blieskastel, Saarbrücken oder in Merzig. Es ist immer mit vollgelaufenen Kellern, mit überfluteten Straßen. Oftmals bereiten uns auch diese Gullideckel, große Probleme, wenn der Wasserdruck sie halt rausnimmt, das weiß man halt eben nicht, wenn die Straße dann überflutet ist. Wo ist das Loch? Und das stellt halt dann auch eine Gefahr für die Helfer dar, die sich ja darum kümmern wollen, dass die Straße zum Beispiel wieder befahrbar ist, aber auch die Einläufe in die einzelnen Kanalisationen sind dann mit Schmutz verdreckt oder haben sich zugesetzt. Das bereitet uns Probleme, aber auch, wenn ich an die Wohngebäude denke, Heizöltanks, aufgeschwemmte Heizöltanks, umgestürzte Heizöltanks, das sind natürlich Umweltgefahren, die man auch im Blick haben muss, auf die man vorbereitet sein muss. Und auch hier haben wir auf Landesebene Möglichkeiten geschaffen oder Vorbereitungen getroffen, um letzten Endes dort auch entgegenzuwirken.
Die Landesregierung hat ja heute auch eine erste Zwischenbilanz gezogen, was die Schäden betrifft. Dabei hat die Ministerpräsidentin gesagt, das Saarland hat wenige Tage gegen die Wassermassen gekämpft, aber wir werden Jahre mit den Folgen zu kämpfen haben. Was für Schäden kommen da noch auf das Land und uns alle zu, die wir so vielleicht jetzt ja in den ersten Tagen, wo da auch hier und da noch das Wasser steht und sich staut, noch gar nicht so sehen können?
Ja, es wird mit Sicherheit die Infrastruktur betroffen sein. Das heißt, Straßen werden mit Sicherheit erneuert werden müssen. Man muss einen Blick in die Kanalisation reinwerfen, welche Auswirkungen hat das Wasser oder die Wassermassen in der Kanalisation. Teilweise sind Straßen komplett aufgebrochen oder auch eingebrochen. Und das muss man jetzt in den nächsten Tagen und auch Wochen bewerten und dann Schadensaufnahme machen. Also ich gehe mal davon aus, dass die Schäden immens sein werden, die auf das Land, die Kreise und die Kommunen hinzukommen werden.
Was meinen Sie, was für eine Summe kommt da auch auf das Land zu?
Ja, also mit Zahlen ist ja immer gefährlich hantieren. Man muss jetzt wirklich mal zuerst eine Bestandsaufnahme machen und ich gehe mal davon aus, dass die Versicherer in naher Zukunft nähere Zahlen nennen können. Also ich würde gern heute Abend keine Zahlen nennen, weil man kann nur dann
eben. Ist einfach zu früh da auch dafür. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis man das behoben hat, diese Schäden? Wirklich Jahre, wird man da Jahre mit zu kämpfen haben?
Ja, je nachdem, wie die Schäden aussehen, ob die Kanalisation erneuert werden muss und. Also Jahre weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Monate, bis zumindest mal die Grundprobleme behoben sind.
Sie haben die privaten Haushalte angesprochen und auch die Schäden, die dort entstanden sind. Was für Schicksale sind Ihnen jetzt auch am Wochenende begegnet? Was haben Ihnen die Kolleginnen und Kollegen erzählt, die draußen vor Ort waren, was Sie da erlebt haben auch?
Ja, das sind natürlich für die betroffenen Personen Ausnahmesituationen. Sie können damit letzten Endes nicht umgehen, weil es nicht was Alltägliches ist. Wir von den Hilfsorganisationen, wir erleben das ja öfter, sei es jetzt hier im Saarland, im Landkreis St. Wendel oder auch darüber hinaus. Wir sind dann in der Lage, die Situation besser einzuschätzen. Ich würde nicht sagen, dass uns das kalt lässt oder wir da locker drüber weggehen. Aber man muss das mit einer gewissen Nüchternheit dann betrachten in der Situation, um den Menschen auch letzten Endes effektiv helfen zu können. Mhm. Weil man versucht ja ihnen die Angst zu nehmen und versucht ihnen ihr Hab und Gut letzten Endes auch zu retten, was leider Gottes nicht immer gelingt.
Die ersten Meldungen, dass da was auf uns im Saarland zukommen könnte, kamen so ab vergangenen Donnerstag rein. Da gab es erste Unwetter und auch Starkregenmeldungen. Wann wussten Sie, das könnte ernst werden diesmal und eine Nummer größer, als wir das bisher hatten oder seit langem nicht mehr?
Ja, also die Lage war eigentlich schon 2-3 Tage vorher absehbar. Wir haben da so ein bisschen immer einen Blick drauf, wenn die Wetterdienste irgendwelche Prognosen geben. Das heißt, es kommt eine Unwetterfront oder Schlechtwetterfront auf uns zu, da haben wir das im Blick, tauschen uns dann auch aus mit den Wetterdiensten, nicht nur mit einem, sondern wir stellen uns das hier breit auf, um letzten Endes auch mal ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung läuft's.
Ist was dran auch,
ja. Ja, genau. Und dann stellt sich die Frage natürlich für uns, wie gehen wir damit um? Wir kommunizieren dann regelmäßig einmal in unsere Hausspitze zu unserem Landrat, der ja letzten Endes auch der Verantwortliche in dieser Richtung ist, und aber auch in Richtung der Kommunen zu den Bürgermeistern, zu den Hilfsorganisationen, die je nachdem, wie näher das Ereignis rückt und die Auswirkungen auch greifbarer sind oder auch bewertbarer sind, werden dann auch Maßnahmen auf die Wege gebracht. Das heißt, es werden die Hilfsorganisationen teilweise in Bereitschaft versetzt, die Baubetriebshöfe oder auch die Infrastruktur, was die Führung der Einsätze angeht, wird dann vorbereitet, in Abstimmung natürlich mit der Leitstelle auch in Saarbrücken.
Also Sie haben da richtig Pläne in der Schublade, die Sie einfach rausholen müssen und dann ja so eine Art Leitfaden abarbeiten, was zu tun ist.
Ja, genau so läuft das mittlerweile bei uns. Vorher war das so, jede Führungskraft der Feuerwehr hat, wenn Unwetter angesagt war, irgendwann eine Meldung über den Meldeempfänger bekommen und dann war man mehr oder weniger so ein bisschen alleingelassen. Und seit 2 Jahren haben wir im Landkreis St. Wendel da eine eigene Struktur aufgebaut. Es läuft also zentral dann bei uns auf. Wir bewerten die Dinge, stimmen das ab und kommunizieren es dann und bringen dann verschiedene Maßnahmen auf die Wege, sodass wir auch in eine Richtung gehen. Das heißt, dass nicht jede Gemeinde oder jeder Ort seine eigenen Dinge macht, sondern man muss dann bei solchen Lagen schon gemeinsam die Dinge angehen und auch bewältigen.
Stößt man da immer auf offene Ohren bei den Verantwortlichen, bei den Bürgermeistern, oder muss man die dann auch ein bisschen überzeugen?
Nein, also das muss man klar sagen. Kann natürlich hier nur für den Landkreis St. Wendel reden. Die Sensibilität sowohl bei unserem Landrat als auch bei den Bürgermeistern ist auf jeden Fall gegeben. Aus den Erfahrungen auch, die man praktisch erlebt hat im eigenen Landkreis, in der eigenen Kommune, aber auch darüber hinaus, weil auch hier bewerten wir natürlich die Lagen, ähnlich wie im Ahrtal oder auch in Trier, wenn solche Lagen sind. Guck mal, wie könnte sich sowas bei uns auswirken? Muss man da tätig werden und dann wird an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert, um für solche Maßnahmen oder für solche Ereignisse gewappnet zu sein.
Also die Ereignisse im Ahrtal haben alle dann ein Stück weit stärker sensibilisiert.
Ja, das auf jeden Fall. Wir waren ja sehr, sehr stark vertreten mit den Hilfskräften über mehrere Wochen im Ahrtal. Wir waren auch von der ersten Nacht an in Bitburg unterwegs, sind dann nachher in Trier und in der Folge dann 6 Wochen ins Ahrtal. Und das prägt einen natürlich auch und man muss sagen, unser Landrat war auch einen Tag mit vor Ort. Es ist was anderes, wenn ich das über die Medien transportiere, über Bilder, über Fernseh oder auch Zeitschriften. Wenn ich nämlich dort aus dem Auto aussteige und das Ganze wahrnehme mit allen Sinnen, das ist eine ganz andere Situation. Man hat eine ganz andere Perspektive und die Eindrücke, die beschäftigen einen und sagen dann wirklich, ja, wie sieht das aus? Wenn sowas, kann sowas bei uns passieren in der Art? Ja, nein. Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Und da sind wir, sagen wir, bei uns im Landkreis sehr, sehr gut unterwegs. Alle Verantwortliche sind hier sensibilisiert, aber nicht nur im Landkreis St. Wendel, sondern auch auf Landesebene allgemein. Wir sind da seit den letzten Ereignissen enger zusammengerückt und das wird auch mit Sicherheit das Ergebnis dieser Unwetterlage sein, dass wir hier nochmal enger zusammenrücken und gucken, wo können wir Synergien schaffen, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, wie bauen wir sowas auf. Und ich bin mir sicher, so schlimm wie diese Lage jetzt auch für die Betroffenen ist, dass es uns in der Sache nochmal weiterbringen wird.
Ja, über die Erkenntnisse und die Lehren daraus unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver. Hat sie jetzt aber auch die Intensität und das Ausmaß dieses Unwetters und des Hochwassers auch überrascht, was für Ausmaß es im Saarland angenommen hat? Oder haben Sie schon gedacht, okay, so könnte es wirklich werden?
Ja, also wenn man die Literzahlen hört, hat man da immer so ein bisschen Parallelen zu vorangegangenen Ereignissen. Aber hier muss man ganz klar sagen, hat die Besonderheit darin gelegen, dass innerhalb einer kurzen Zeit die Pegel sprunghaft nach oben gegangen sind. Man kann sagen, wir haben innerhalb, jetzt bei uns im Landkreis, innerhalb einer Stunde Anstiege gehabt von 60, 70, 80 Zentimeter. Und das ist schon, als wenn jemand irgendwo eine Schleuse aufgedreht hat und das hält man dann nicht. Und da kann man Vorbereitungen treffen, wie man will. So schnell ist man nicht, um letzten Endes dann nochmal in die Lage reinzukommen. Und das war schon beeindruckend, wenn man den Begriff hier an der Stelle nutzen darf, wie das vonstatten gegangen ist.
Ja, das war auch das, was unsere Reporterinnen und Reporter berichtet haben, die im Land das ganze Wochenende unterwegs waren, dass ganz viele Leute erzählt haben, Mensch, es ist so schnell gestiegen. Wir haben Hochwasser erlebt, viele auch noch das Jahrhunderthochwasser 1930. Aber so schnell, wie die Pegel gestiegen sind, das haben wir noch nicht erlebt. Vor welche Herausforderung stellt Sie das auch als Katastrophenschützer und Helfer?
Ja, die Herausforderung ist natürlich dann, dass in relativ kurzer Zeit viele Betroffene gibt. Normalerweise ist ein Hochwasser, das steigt langsam an. Das konnten wir auch hier bei unseren Pegeln bis morgens um 5 Uhr, das hat so gegen 1.30 Uhr in der Nacht bei uns angefangen zu regnen und dann permanent stärker geworden. Und ab 5 Uhr hat man dann gesehen, wie die Pegel nach oben gehen. So wie man das kennt von einem Hochwasser. Und dann gab es auf einmal gegen 11 Uhr diesen Kipppunkt. Bis dorthin war die Lage mehr oder weniger im Griff. Wir hatten ab 5.30 Uhr die ersten Einsätze. Und dann kam auf einmal diese Welle, würde ich es mal bezeichnen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Einsatzaufkommen erheblich gesteigert wurde und innerhalb kürzester Zeit natürlich viel Personal, viel Material erforderlich war. Und das musste natürlich dann an der einen oder anderen Stelle von A nach B transportiert werden, um verfügbar zu sein, um auch letzten Endes an der einen oder anderen Stelle sagen zu müssen, hier können wir nichts mehr tun, weil Wasser einzudämmen, wenn das mal im Laufen ist, ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Feuer kann man irgendwo dann stellen, aber Wasser, wenn das mal unterwegs ist, das Wasser hat eine Kraft, da kann man an der einen oder anderen Stelle nur kapitulieren und so muss man das auch ganz klar sehen an der einen oder anderen Stelle.
Herr Schäfer, Sie haben uns eben schon erzählt, als es dann am Freitag wirklich losging, die Pegel so schnell gestiegen sind, klingelten bei Ihnen ja die Notrufe in der Dauerschleife. Die Leitungen liefen heiß. Wie machen Sie das? Sie haben ja schon gesagt, Sie können nicht überall sein. Wie koordiniert man das und verliert auch nicht den Überblick?
Ja, also wir haben uns das so aufgestellt, das gilt im Übrigen für alle Landkreise und den Regionalverband. Es werden in den Kommunen entsprechende Lagezentren aufgebaut, installiert. Ebenso auf Kreisebene und so läuft dann die Verbindung von den Kommunen auf Kreisebene und dann in Richtung integrierte Leitstelle in Saarbrücken oder auch in Richtung Führungs- und Lagezentrum. Und in dem Fall war es jetzt so, als das Einsatzaufkommen oder Notrufaufkommen so hoch war, gibt es das System her, dass dann nur noch die Leitstelle die Notrufe entgegennimmt, die Hilfeersuchen dann in das System eintippt und die letzten Endes dann bei uns auf Kreisebene aufpoppen, aber auch gleich schon in den dazugehörigen Gemeinden, sodass diese Zeitspanne, diese Hilfsfrist sehr, sehr kurz ist. Also die Informationen fließen direkt an die richtigen Stellen und können dann auch die Hilfskräfte in Bewegung setzen. Und so war es jetzt auch am Freitag oder insgesamt am Wochenende gewesen. Und die Kommunikation, muss man sagen, die hat hervorragend geklappt. Und von daher waren wir auch in der Lage, innerhalb der Kürze der Zeit Hilfskräfte von A nach B zu schicken, um unterstützend oder tätig zu sein oder aber auch die Einsatzstellen direkt in den Kommunen anzufahren.
Das letzte große Hochwasser im Saarland war 1993. Da spricht man vom Jahrhunderthochwasser. Sie waren damals auch schon dabei als Feuerwehrmann. Was hat man aus diesen Erfahrungen von damals für das aktuelle Hochwasser ja gelernt und welche Veränderungen vielleicht auch getroffen, die sich jetzt schon bemerkbar gemacht haben?
Ja, es gab ja nach 1993, nach dem großen Hochwasser, noch verschiedene andere Ereignisse mit solchen, sagen wir, Auswirkungen, zwar nicht in der Dimension, aber man hat sich dann natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann man Wohnbebauung, die Menschen auch schützen oder zumindest mal zeitweise schützen. Man hat Regenrückhaltebecken gebaut, man hat Staustufen, Rückschaltestufen, wenn ich jetzt mal für den Landkreis St. Wendel sage, ist vor Ottweiler dieses Stauwerk aufgebaut worden. Und das hat in dem Fall Ottweiler auch so ein bisschen Luft verschafft, um vorbereitende Maßnahmen zu treffen, Sandsäcke vorzubereiten und an die Bevölkerung auszugeben. Und so haben wir im Landkreis St. Wendel auch in der Gemeinde Obertal, im Ortsteil selbst Obertal, waren die ganzen Jahre immer so, dass die Ortsmitte im Prinzip abgesoffen ist, wie man da so schön sagt. Aber wir haben jetzt dort auch Maßnahmen ergriffen, Regenrückhaltebecken zentral installiert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir dieses Mal überhaupt keine Überflutungen in dem Bereich hatten oder größere Überflutungen. Und das hat natürlich den Menschen oder ihr Hab und Gut letzten Endes geschützt. Und so ist es in vielen Gemeinden passiert, dass man dort Vorsorgemaßnahmen getroffen hat. Natürlich wird man immer noch mal weiter sich entwickeln müssen. Es gibt ja jetzt diese Starkregenkarten. Daraus werden natürlich auch Rückschlüsse gezogen und da müssen die Gemeinden letzten Endes auch tätig werden, um den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger
noch auszubauen. Sie haben diese Rückhaltebecken angesprochen, diese Regenrückhaltebecken. Da sind ja viele auch bei diesem Ereignis jetzt an ihre Grenzen gekommen. Heißt es, man müsste die dann noch mal vergrößern oder ausbauen?
Ja, also man muss das immer mal in Relation setzen. Wie oft haben wir solche ausufernde Ereignisse, wie sie jetzt waren? Und welche Wirkung haben sie? Weil irgendwo stoßt man auch an die Grenzen. Die Flächen sind dann nicht mehr da oder die technischen Möglichkeiten sind nicht da. Also man muss das immer so ein bisschen im Blick haben, Kosten, Nutzen, wie gehe ich damit um? Aber auch die Bevölkerung muss auch so ein bisschen selbst mal ein bisschen Eigenschutz betreiben, das muss man klar sagen. Das heißt,
wie würde der dann aussehen oder könnte der aussehen?
Ja, wenn man in betroffenen Gebieten ist, man weiß, man ist betroffen, wenn es so Hochwasser oder Starkregen kommt, dann sollte man natürlich auch dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel das Hab und Gut oder wertvolle Gegenstände nicht in dem Bereich sind, wo das Wasser halt letzten Endes hinkommt. Oder auch eine gewisse Vorbereitung mit Sandsäcken selbst trifft und so. Weil die Hilfsorganisationen können bei solchen Lagen nicht überall tätig sein. Das ist gar nicht möglich aufgrund von Manpower, die nicht da ist in dem Falle. Von daher muss dann auch priorisiert werden. Die kritische Infrastruktur hat natürlich hier Vorrang. Menschen, die gegebenenfalls gefährdet sein könnten in Krankenhäusern, in Altenheimen und Ähnlichem. Also da ist an der einen oder anderen Stelle auch die Bevölkerung aufgerufen, selbst tätig zu werden. Und es gibt gute Ratgeber auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutzes in Bad Neuenahr. Da empfehle ich auch einen Blick auf die Internetseite. Da kann man sich dann durchklicken. Dort gibt es zu verschiedenen Schadensszenarien Vorbereitungsleitfaden. Da wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich die Bevölkerung auch etwas besser auf solche Situationen vorzubereiten.
Weil Sie gerade die Sandsäcke ansprechen. Sie haben ja bei sich im Kreis die Thiel, die Prims, die Blies, die Nah, aber liegen dann quasi relativ nah an der Quelle oder die liegen teilweise bei Ihnen im Landkreis. Das heißt, ja, bei Ihnen geht der niedrige Pegel häufig noch durch. Sie hatten dann Gelegenheit oder haben am Anfang andere Kreise, vor allen Dingen den Landkreis Neunkirchen, mit Sandsäcken versorgt, mit ihrer Sandabfüllanlage.
Ja, das ist in der Tat so. Die neuralgischen Bäche oder Fließgewässer entspringen oder laufen im Oberlauf durch den Landkreis St. Wendel. Wir sind natürlich immer die Ersten, die betroffen sind da auch. Und da kann man auch schon ein bisschen abschätzen, welche Auswirkungen hat das im weiteren Verlauf der Bäche, insbesondere der Blies und der Prims, die ja dann auch Richtung Saarlouis und Richtung Neunkirchen und Zerfalz laufen. Dann ist man so ein bisschen Maßstab für die anderen Landkreise. Und dann hat man natürlich im Nachgang, wenn sich die Situation bei uns beruhigt und bei den anderen erst aufwächst, die Möglichkeit, natürlich unterstützend tätig zu sein. Wir helfen den Menschen, da spielt es keine Rolle, wir machen keine Halt vor Gemeinde- oder Kreisgrenze, und genauso ist es auch umgekehrt, wenn bei uns im Landkreis St. Wendel ist. Wir hatten aus Birkenfeld jetzt in dem Fall Unterstützung bekommen, die zu dem Zeitpunkt fast gar nicht betroffen waren. Also da ein großes Kompliment auch aus der Richtung, die sind unaufgefordert, haben die sich angeboten, und die Hilfe haben wir natürlich sehr, sehr gerne angenommen mit Personal und mit Pumpentechnik und Sandsäcken, um auch unsere Schadensanlagen relativ schnell abarbeiten zu können. Und in der Folge dann sind wir in die Unterstützung der anderen Verbände reingegangen. Und da muss man sagen, auch hier hat die Kommunikation sehr, sehr gut geklappt. Man hat sich unterstützt mit, sage ich mal, Logistik. Man hat Sandsäcke von A nach B gefahren, nicht nur Richtung Neunkirchen, Richtung Zerfalz, Regionalverband. Merzigen letzten Endes nachher, dort allerdings nur mit Rohmaterialien, will ich mal sagen. Also die Kommunikation hat sehr, sehr gut gelaufen, und das geht alles Hand in Hand. Da muss man auch nicht große Überzeugungsarbeit leisten, weil jeder weiß, in der Not ist man aufeinander angewiesen, und dann hilft man sich ohne große vorherige Absprache.
Das ist schön zu hören, dass das so funktioniert hat, auch unbürokratisch und unkompliziert. Man hört aber raus, Ihr erstes Fazit ja für das Krisenmanagement fällt dann positiv aus.
Ja, also ich würde es trotz der schwierigen Lage als positiv bewerten. Natürlich hat man immer unterschiedliche Phasen, Chaosphase, Entwicklungsphase und dann nachher die laufende Phase. Aber vom Grundsatz her muss ich sagen, hat das alles sehr, sehr gut gelaufen. Man hat die Sache sachlich bewertet und konnte dann auch letzten Endes die Maßnahmen dort in die Wege leiten. Und von daher ist aus meiner Sicht ein positives Fazit.
Sie waren damals, als das an der A passiert ist, die Flutkatastrophe auch vor Ort im Einsatz, viele Wochen. Was für Lehren hat man aus der A gezogen und kann man das vom Ausmaß überhaupt vergleichen? Sie haben schon gesagt, das eine ist, dass man ein bisschen sensibilisiert war, aber was hat man darüber hinaus für Lehren gezogen?
Ja, ich möchte gerne auf die zweite Frage eingehen. Kann sowas wie das Ahrtal auch bei uns passieren? Also ich würde mich zumindest mal für den Landkreis St. Wendel festlegen, dass es in dieser Fläche der Größenordnung nicht passieren kann. Aber man muss, das hat das Ereignis ja hier auch gezeigt, punktuell kann es natürlich zu genau den gleichen sagen wir, Problemen oder Auswirkungen kommen, wie sie jetzt auch nachvollziehbar in den entsprechenden betroffenen Kommunen Tholey, Marpingen und Stadtgebiet St. Wendel ist. Welche Lehren haben wir daraus gezogen? Es gab ja da verschiedene. Einmal im Vorfeld, wie ist man damit umgegangen in der, sagen wir, in der Vorbereitungsphase, in der Startphase? Was hat man getan zur Warnung der Bevölkerung? Und das war einer unserer ersten Ansätze, die Möglichkeit nochmal zu schaffen, die Bevölkerung zu warnen. Man hat ja bis zum Ende des Kalten Krieges, hat man ja in den Kommunen letzten Endes auch über Sirenen verfügt, die als Warnsignal dann auch eingesetzt wurden. Aber nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich da der Bund zurückgezogen und hat die Sirenen letzten Endes in die Obhut auch der Gemeinden gegeben. Und das ist natürlich nicht mit nicht unerheblichen laufenden Kosten verbunden. Und nachdem man die Feuerwehren damit ausgestattet hat, dass man sie über die Meldeempfänger alarmieren kann, haben viele Kommunen, hier kann ich auch nur für den Landkreis St. Wendel reden, viele Kommunen auch die Sirenen komplett abgebaut. Und von daher war es auch immer schwierig, die Menschen zu warnen. Und wir waren vor der Ahrtal-Krise schon auf dem Weg, nochmal so ein System bei uns im Landkreis flächendeckend zu etablieren. Und das Ahrtal-Ereignis hat das Ganze natürlich beschleunigt. Und hier muss man auch mal einen Dank sagen an die politisch Verantwortlichen, an unseren Landrat insbesondere, aber auch den Kreistag und die Bürgermeister. Wir waren innerhalb von 6 Wochen in der Lage, 1,2 Millionen Euro aus dem Kreishaushalt freizuschaufeln, um den Auftrag zu vergeben, nochmal ein flächendeckendes Sirenenwarnnetz aufzubauen. Und man muss sagen, wir konnten den Auftrag glücklicherweise direkt vergeben und somit konnten auch die Firmen direkt bei uns anfangen. Wir hatten noch ausreichend Materialien und just zum Warntag 2022, also Beginn war, also Auftragsvergabe kurz vor Weihnachten 21 und zum Warntag 2022 war im September, war dieses Netz fertig und konnte da auch die Feuertaufe letzten Endes bestehen. Und seither sind wir auch in der Lage und froh, dass wir die Möglichkeit haben, die Bevölkerung darüber zu warnen und zu sensibilisieren.
Und die waren jetzt auch im Einsatz?
Die Sirenen waren nicht im Einsatz. Wir haben hier über die entsprechenden Apps und so weiter gewarnt, weil es noch nicht so an der Warnschwelle war, die Sirenen einzusetzen. Und man muss auch klar sagen, wir mussten die Bevölkerung nochmal sensibilisieren für die Warnsignale. Die ganze Zeit war es ja so, die Sirenen sind noch mitgelaufen, wenn sie da waren, zur Alarmierung der Feuerwehr. Und das sind ja auch die Lehren aus dem Ahrtal. Man hat gesagt, oh, die Sirenen habe ich gehört, aber es war ja für die Feuerwehr. Und von daher haben wir gesagt, wir nutzen die Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr nur noch im Ausnahmefall, wenn höchste Priorität ist, wenn Menschenleben bei Bränden oder Ähnlichem in Gefahr ist. Aber ansonsten haben wir darauf uns verständigt, im Landkreis die Sirenen nicht mehr mitlaufen zu lassen, um den Bevölkerung damit auch zu signalisieren. Wenn die Sirenen laufen, ist was Besonderes und ihr müsst euch dann kundig machen, Radio einschalten oder auch ähnliches Verhaltensregeln dann vorgeben. Und das, muss ich sagen, ist der Punkt oder die erste Lehre, die wir gezogen haben im Landkreis St. Wendel. Aber dann auch in der Folge nochmal reflektiert haben, was ist an Maßnahmen oder auch an Gerätschaften erforderlich. Und hier haben wir auch abgewägt, was brauchen wir, was steht in der Relation zu dem Nutzen und der Investition, aber auch im nächsten Schritt dann mit den anderen Landkreisen gemeinsam Synergien schaffen, weil nicht jeder Landkreis braucht alles gleich. Wir haben fehlende Personalressourcen und von daher ist das die Zukunft, dass man grundsätzlich für das kleine Saarland ein Konzept erarbeitet, in dem jeder Landkreis vielleicht eine Schwerpunktaufgabe hat. Ähnlich wie man es bei den Feuerwehren bei uns im Landkreis hat, hat jede Kommune eine eigene Aufgabe.
Wenn wir mal bei dem Gerät bleiben, bei uns kamen auch Stimmen an, wo Leute sich gemeldet haben und haben gesagt, Mensch, die waren teilweise gar nicht so ausgestattet, wie wir das erwartet hätten. Da war zum Beispiel nicht genug Regengleitung für die Helferinnen und Helfer da. Oder wenn Sie das Gerät ansprechen, ist es noch ja in so einem Zustand, dass es auch immer so einsatzbereit ist, wie man es braucht? Oder ist es vielleicht auch ein Stück weit schon veraltet?
Ja, Sie gestatten mir, dass ich da nur auf den Landkreis St. Wendel blicke. Hier muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Natürlich braucht es seine Zeit, um die ganze Technik, insbesondere die Fahrzeuge, nochmal Ersatz zu beschaffen. Zum einen mit Blick auf die Kosten, zum anderen aber auch mit Blick auf die Lieferzeiten. Wir reden hier teilweise von 2 bis 3 Jahren Lieferzeiten, je nachdem, welches Fahrzeug es ist.
Also für ein Feuerwehrfahrzeug.
Für ein Feuerwehrfahrzeug, genau.
Zum Beispiel.
Ein ganz normaler Mannschaftstransportwagen, in dem 9 Personen transportiert werden, gab es eine Gemeinde bei uns, die hat 2 Jahre auf das Fahrzeug gewartet. Ein ganz normaler Bus, will ich mal sagen.
Was dauert das so lange?
ja, das sind halt die Lieferschwierigkeiten, auch resultierend aus Corona und die allgemeine Krise, die ja sich auf der Welt entsprechend ausgebreitet hat. Und wir haben natürlich hier auch die Wege beschritten, gesagt, okay, wir legen bestimmte Maßstäbe fest. Wir haben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit natürlich gesagt, wir machen einen Bekleidungskatalog, weil Sie das eben angesprochen haben. Die haben wir gemeinsam ausgeschrieben, sodass jeder die gleiche Kleidung hat. Es gibt den gleichen Standard, den gleichen Level. Und ich für den Landkreis St. Wendel kann eigentlich sagen, da haben die Kommunen ihre Aufgaben grundsätzlich gemacht. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle immer noch so ein bisschen, wo man am Rädchen drehen kann. Aber vom Grundsatz her sind die Verantwortlichen sich der Situation bewusst und handeln auch entsprechend.
Mehr als 10.000 hauptamtliche und vor allen Dingen ehrenamtliche Rettungskräfte waren bei der Bekämpfung des Hochwassers im Saarland über Pfingsten im Einsatz. Das klingt nach einer unheimlich hohen Zahl. War das ausreichend oder hätte man eigentlich noch mehr Menschen gebrauchen können, die mit anpacken und helfen?
Ja, man hätte in der Tat noch mehr Menschen gebraucht, um, sag ich mal, die Lage zu bewältigen, insbesondere in den Hilfsorganisationen. Und das ist ein großes Problem, wenn ich jetzt auf den Blick mal werfen darf, was die Mitgliederzahl der Feuerwehren angeht im Landkreis St. Wendel, ist aber auch vergleichbar in andere Landkreise, aber auch in andere Hilfsorganisationen. Wir haben ja seit Jahren im Prinzip rückläufige Mitgliederzahlen.
Also Nachwuchsprobleme.
Ja, Nachwuchsprobleme. Also wir haben, Corona hat natürlich an der einen oder anderen Stelle da auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, insbesondere auch was die Jugend angeht. Die Zahlen bei uns, bei der Jugendfeuerwehr, haben sich im Moment stabilisiert. Die aktiven Zahlen sind seit 2-3 Jahren rückläufig. Warum sind die rückläufig? Weil man hat sich ehrlich gemacht unter den Führungskräften. Und hier ist ein Appell an alle Führungskräfte der Feuerwehren, zu sagen, habe ich wirklich diese 50 Personen, die auf der Liste stehen, oder sind es in der Tat nur 20? Mhm. Weil man wiegt ja auch die politisch Verantwortliche damit in eine gewisse Sicherheit. Und man muss auch klar sagen, man muss davon abrücken, den Eindruck dann zu erwecken, man ist gut aufgestellt und hat dann Angst, als Führungskraft sagen zu müssen, ich habe keine 50, ich habe nur 20. Das ist im Moment der Zeitgeist. Das merken wir in allen Hilfsorganisationen, das merken wir aber auch bei normalen Vereinen. Die Menschen begeistern sich nicht mehr in der Art für Vereine oder Organisationen auf Dauer. Sie sind bereit bei Projekten oder, wie es jetzt in dem Fall war, bei ungebundenen Helfern. Das heißt, man startet einen Aufruf, um zum Beispiel Sandsäcke zu füllen. Dann kommen die, engagieren sich. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber danach gehen sie auch nochmal nach Hause und gehen ihrem normalen, sagen wir, Lebenslauf nach. Und das ist schon ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben und auch zukünftig kämpfen werden.
Und was für Konsequenzen müsste man daraus ziehen, wenn jetzt kommt der demografische Wandel noch dazu? Viele, gerade der Boomer, gehen dann in Rente, können vielleicht auch nicht mehr so, wie sie das noch all die Jahre gekonnt haben. Braucht man dann vielleicht irgendwann auch sowas wie eine Verpflichtung, um die Leute dafür zu gewinnen? Oder wie könnte das gelingen?
Also Sie haben es ja richtigerweise angesprochen. Im Moment haben wir ja noch diese Boomer und das ist ja absehbar, wenn man die rechtlichen Vorgaben für die Feuerwehr nimmt, das gesetzliche Renteneintrittsalter, im Moment ja mit 67, wenn die letzten Endes dann in den Ruhestand geht, ist ja auch nochmal ein großer Schwung weg und das wird uns erhebliche Probleme bereiten und von daher muss man sich frühzeitig genug auf den Weg machen, wie sehen wir die Feuerwehren im Jahre 2030, wir haben uns 2019 im Landkreis damit beschäftigt oder angefangen zu beschäftigen. Wir haben eine gemeinsame Klausur mit den Führungskräften gemacht über 3 Tage und haben gesagt, was kann auf uns zukommen? Was passiert hier zukünftig mit der Feuerwehr? Und so ist auch eine tragfähige Lösung jetzt mit dem Zweckverband Feuerwehr in St. Wendler Land entstanden.
Wie sieht die aus, diese Lösung?
Also es wird so sein, dass Hauptamt unterstützt und stärkt Ehrenamt, aber auch nicht jede Gemeinde macht jede Aufgabe. Wir haben Schwerpunktthemen.
Das haben Sie gesagt, ja.
Ja, Schwerpunktthemen, insbesondere was das Thema Gerätewartung angeht, weil auch dort ja die Anforderungen immer höher werden und wir auch natürlich dort auch immer weniger Personal haben, die entweder nicht ausgebildet sind oder aber auch gar nicht zur Verfügung stehen. Also wir haben auch Kommunen oder Löschbezirke, in denen halt solche Personen nicht da sind. Aber die Aufgaben sind gesetzliche Aufgaben, die müssen erfüllt werden. Und von daher macht man sich schon Gedanken, auch in der Führungsebene oder auch politischen Ebene, wie gestalten wir das zukünftig? Und es gibt auch verschiedene Beispiele. Teilweise sind schon Hauptamtlichkeiten eingeführt worden oder aber auch verstärkt unterstützt durch Hauptamt. Und da denke ich, sind wir bei uns im Landkreis auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber wichtig ist, dass es in den Köpfen der Führungskräfte, der Feuerwehren klar ist, wie sich die Situation weiterentwickelt, dass es so nicht weiterläuft, wie es im Moment läuft.
Und ja, würden Sie sich auch wünschen, dass die Bevölkerung der eine oder andere vielleicht umdenkt und sagt, Mensch, nach so einem Ereignis, ich engagiere mich, bringe mich ein. Wir haben auch gehört von Helfern und Helfern, die gekommen sind, die helfen wurden, die dann aber weggeschickt wurden, weil man sie vielleicht in dem Moment nicht brauchen konnte. Ist es dann besser, man engagiert sich in der Feuerwehr, um dann gerüstet und ausgebildet zu sein? Oder wann kann auch so ein freiwilliger Helfer helfen oder wird er eher zu einer Last dann in so einer Situation auch?
Also man muss klar sagen, bei solchen Schadensereignissen, und das ist die Erfahrung nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch in anderen Hilfsorganisationen, wenn solche Ereignisse sind, gibt es einen kleinen Schub. Dann ist aber die Frage, bleiben die Personen dabei oder gehen sie nach einer gewissen Zeit wieder weg? Das ist so eine 50-50-Situation, würde ich mal sagen. Und diese freien, ungebundenen Helfern werden in der Situation schwierig oder zu einer Last, wie Sie es genannt haben, wenn sie ungesteuert kommen. Das heißt, wenn sie sich ein Auto setzen, vor Ort fahren und sagen, hallo, hier bin ich. Also da sollte man schon so ein bisschen Augenmerk drauf halten, wenn Personen benötigt werden, wird es offiziell bekannt gegeben, da wird es einen Treffpunkt geben, dort werden dann die Personen aufgenommen, die werden eingewiesen in ihre Aufgaben und werden dann verteilt. Und dann funktioniert das auch. Aber grundsätzlich zu sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre dorthin mit Schaufel und Eimer, wie das an der einen oder anderen Stelle passiert ist, das ist natürlich ein Problem. Die gefährden sich insofern selbst, aber auch die Einsatzkräfte müssen natürlich dort ein Augenmerk drauf haben und können damit auch letzten Endes ihre eigene Aufgabe nicht zu 100% erfüllen.
Sie sind seit 1990 bei der Feuerwehr, engagieren sich dort ehrenamtlich, haben schon viel gesehen, auch an Katastrophen, Schäden und schlimmen Ereignissen. Wenn wir nochmal auf das Hochwasser der letzten Tage im Saarland bei uns blicken, was für ein Ort oder Ereignis, Begegnung ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das ist die allgemeine Situation gewesen. Also ich hatte ja nicht direkt die Möglichkeit, mir vor Ort ein Bild von der Lage zu machen, sondern musste im Lagezentrum ja letzten Endes bleiben und mit meinem Team dort die Koordination übernehmen. Aber was mir so ein bisschen in Erinnerung bleiben wird, ist das, was wir eben schon angesprochen haben, die Geschwindigkeit, wie sich das Ganze entwickelt hat und welche Konsequenzen es natürlich daraus hatte. Einmal mit Blick auf die Menschen draußen im Land, im Landkreis, aber auch dann letzten Endes auf die Aufgaben oder Herausforderungen, die für die Hilfsorganisationen aller Arten heraus resultiert haben. Und da muss man jetzt letzten Endes auch mal nochmal reflektieren, ist das alles so reibungslos gelaufen oder muss man da an der einen oder anderen Stelle nochmal nachsteuern? Mein erstes Fazit ist, dass es gut gelaufen ist. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle, was die organisatorischen Dinge noch angeht, für ein bisschen nachsteuern. Aber das ist in allen Lagen so. Im Nachgang kann man immer sagen, man hätte da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber vom Grundsatz her waren das die zwei Themen, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Und natürlich am Abend hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Landrat und dem Bürgermeister von Marpingen mal ein Bild vor Ort zu machen, im Marpingen selbst. Und da war ich schon überrascht über das Ausmaß, was sich dort gezeigt hat, insbesondere die Wassermassen. Man ist es ja schon gewohnt, bei Starkregenereignis oder Hochwasser solche Auswirkungen, aber in diesem Ausmaß war ich doch wirklich erstaunt, dass es sowas in der Art und Weise dort gegeben hat.
Was prasselt denn auf die Kolleginnen und Kollegen, die vielen Helfer ein, an solchen Tagen, wo man fast rund um die Uhr im Einsatz ist?
Ja, am Anfang, man funktioniert. Man nimmt den Einsatz auf oder die Aufgabe oder den Auftrag auf, führt ihn aus. Und solange man letzten Endes im aktiven Modus ist, würde ich es mal so beschreiben, funktioniert man. Und dann im Nachgang, wenn man es dann nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommt, lässt man das mal noch ein bisschen reflektieren und denkt sich, war das jetzt alles so richtig, wie ich das gemacht habe, oder hätte man an der einen oder anderen Stelle anders reagieren können. Also wenn man zur Ruhe gekommen ist, läuft das Ganze nochmal so ein bisschen als Film dann ab.
Nun merkt wahrscheinlich dann auch eben die Belastung, die körperliche und die mentale und die vielen Stunden, die man da auch gemacht hat. Wie hält man das aber konditionell durch, wenn ja Kolleginnen und Kollegen da über 10, 12, 14, 15, 16 Stunden im Einsatz sind?
Ja, also ich würde mal teilweise noch vom Doppelten ausgehen.
Oder darüber hinaus, ja.
Aber auch da ist es so, man funktioniert in der Situation. Man ist dann so in dem Thema drin und dann vergeht auch die Zeit wie im Fluge. Und letzten Endes, da muss man auch ganz klar mal einen Tipp an die Kollegen dann geben. Mach mich darauf aufmerksam, wenn es dann aus deiner Sicht an der Zeit ist, mal mich zurückzuziehen. Und so läuft das ja auch bei uns. Entweder man nicht in der Lage ist, einen Wechseldienst einen regelmäßigen einzuspielen und dann muss man halt darauf sich verlassen, wenn der Kollege dann sagt, Hemo, ich Mensch, das wird jetzt mal Zeit, zumindest mal eine halbe Stunde dich zurückzuziehen.
Also man passt auf sich auf.
Ja, genau. Das muss man auch machen, weil selbst merkt man das in solchen Situationen selten, weil man halt so im Tunnel drin ist, will ich mal so beschreiben.
Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen? War das schon in der Familie, dass der Großvater, der Vater auch bei der Feuerwehr war?
Nein, ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr. Bin sogenannter Quereinsteiger. Bei uns im Heimatort waren die Übungen der Feuerwehren immer sonntags morgens um 9.30 Uhr und als junger Mann hat man natürlich samstagsabends so ein bisschen andere Interessen und will man dann auch morgens oder sonntags morgens auch mal ausschlafen. Ja. Aber ich hatte viele Jahrgangskollegen, die schon in der Jugendfeuerwehr waren und den aktiven Bereich dann übernommen. Ja, und er sagt, ja, komm doch. Und irgendwann war es dann soweit, bin ich dann mit. Der damalige Löschbezirksführer hat dann gesagt, oh, du bist eh nicht lang da. Und wenn er heute nochmal zurückblicken würde, wird er natürlich sagen, ja, da habe ich mich mal vertan und ich muss sagen, das war die richtige Entscheidung damals. Aus Hobby wurde mehr oder weniger eine Berufung und ich würde es aber jederzeit nochmal machen.
Wenn wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, dass es eigentlich noch mehr Leute wieder bräuchte, die sich auch engagieren. Was gibt einem das auch, ja, wenn man sich einbringt und engagiert, zum Beispiel bei einer Rettungsorganisation oder der Feuerwehr?
Das eine ist natürlich, dass man den Menschen helfen kann, wenn sie in Not geraten sind. Das kann auch vielleicht nicht jeder, aber wir haben ja auch bei den Hilfsorganisationen Aufgaben, die im Hintergrund zu erledigen sind. Also es ist ja nicht unbedingt erforderlich, dass man vorne als Erster bei Unfällen oder ähnlichen Dingen tätig ist. Und zum anderen muss man sich immer die Frage stellen, wenn ich in einer solchen Notsituation wäre, wäre ich da nicht froh, wenn auch jemand käme und würde mir helfen. Das ist auch so ein Punkt, dass ich vielleicht den Menschen draußen mit auf den Weg geben will. Man muss sich wirklich reinversetzen, wie jetzt in dieser Situation Hochwasser. Man erwartet Hilfe, aber irgendwann kann keine Hilfe mehr kommen, weil keine Ressource mehr da ist. Und da in der Situation sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man nicht den Schritt macht und in eine Hilfsorganisation reingeht, egal in welche, ob das jetzt THW, DRK, Malteser, Feuerwehr oder auch die Notfallseelsorge ist, dass jede Person wird da dankend angenommen.
Drei leichtsinnige Abenteurer haben ja die letzten Tage für viel Kopfschütteln bei vielen Menschen im Saarland gesorgt. Sie sind mit ihrem Kanu auf der Nied unterwegs gewesen, sind gekentert. Ein weiterer ist in die Saar gesprungen bei dem Hochwasser. Wie kopfschüttelnd und vielleicht auch wütend lässt sie das als ja, Rettungskraft auch zurück?
Ja, ich möchte es mal freundlich ausdrücken. Es ist unverantwortlich, solche, sagen wir, Tourismusabenteuer oder ähnliches zu wagen. Man bringt sich dadurch selbst in Gefahr und ruft natürlich dann nochmal die Retter auf den Plan und die sich dann natürlich, um die Personen nochmal zu retten, selbst in Gefahr. Und von daher ist das für mich absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass man solch einen Unsinn machen kann.
So muss man es nennen. Ja. Ja. Was kommt auf die dann zu? Das ist ja nicht nur, dass an anderer Stelle die Hilfskräfte fehlen, sondern wahrscheinlich auch richtig teuer sowas. Ne? Da war jetzt ein Helikopter im Einsatz über eine Stunde.
Ja, also ich denke, dass das ein kostenpflichtiger Einsatz dann wird und dann sollten die ja letzten Endes die Kosten mal übernehmen. Und das wird vielleicht den einen oder anderen abschrecken. Aber grundsätzlich habe ich für solche Dinge überhaupt kein Verständnis.
Also das wird richtig teuer dann auch, ja, wenn man so einen Quatsch macht. Tragischerweise ist eine Frau auch ums Leben gekommen. Ist es ein Wunder bei ja, dem Ausmaß des Hochwassers, dass nicht mehr Menschen ums Leben gekommen sind?
Ja, also mir fehlen da die Hintergründe, was bei der Frau passiert ist. Natürlich ist es sehr, sehr tragisch, aber insgesamt muss man, wenn man die Lage bewertet, schon von Glück reden, dass es mit Personenschäden sehr überschaubar abgegangen ist. Also mir ist ansonsten kein größerer Personenschaden bekannt, dass es größere Verletzungen gegeben hat, mit Ausnahme des Mitarbeiters oder des Mitglieds des DRKs aus dem Raum Merzig, der leider auch verstorben ist. Was da der Hintergrund ist, ob es im Zusammenhang mit den Ereignissen steht,
das ist noch unklar.
Das ist noch unklar, ist aber trotzdem eine tragische Situation. Aber ansonsten können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass Personenschäden ansonsten überschaubar waren.
In Zukunft werden solche Ereignisse wahrscheinlich häufiger auf uns zukommen, auch durch den Klimawandel. Wie stellen Sie sich ja von Seiten des Katastrophenschutzes darauf ein? Neben Hochwasser, auf was bereiten Sie sich da noch vor?
Ja, es sind ja viele Schadensszenarien möglich. Einmal das Thema Wasser, dann das Thema Wind. Wie sieht es aus, wenn man einen flächendeckenden Stromausfall hat? Auch das darf man ja nicht weit wegwerfen. Die Angriffe im Bereich der Cyber kommen ja immer öfter und auch intensiver. Also von daher muss man sich auf solche Szenarien vorbereiten. Es gibt Planungen. Es gibt Vorbereitungen insgesamt mit den Katastrophenschutzbehörden, aber auch mit unter den Hilfsorganisationen, um sich auf solche Dinge vorzubereiten. Auch hier gilt natürlich dann, wenn es ein größeres Gebiet ist oder betroffenes Gebiet ist, Prioritäten festzulegen. Was mache ich wo? Also wir werden dann mit Sicherheit, wenn ich mal beim Blackout bleibe, nicht in der Lage sein, jedes Haus mit Strom zu versorgen. Auch da gilt es, eigene Vorsorge zu treffen. Und ja, also die Herausforderungen werden mit Sicherheit immer mehr und die Planungen dafür müssen wir auf jeden Fall vorantreiben. Da sind wir alle aufgefordert, sei es auf der politischen Ebene, sei es aber auch bei den Hilfsorganisationen bis zu den Bürgerinnen und Bürgern hinunter. Man konnte sich vor vielen Jahren vielleicht noch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, sowas kommt bei uns nicht vor oder wir sind gering davon betroffen. Das ist heute überhaupt nicht mehr auszuschließen, dass wir alle davon betroffen sind. Und von daher mein Aufruf auch an die Bevölkerung, sich hier auf solche Szenarien vorzubereiten.
Das letzte starke Hochwasser mit solch einem Ausmaß im Saarland gab es vor 30 Jahren. Glauben Sie, das wird sich in Zukunft ja so verändern, dass es häufiger vorkommt? Oder?
Ja, also wir haben ja Anfang April, 4., 5. April, ein ähnliches Ereignis gehabt. Da hatten wir innerhalb kürzester Zeit 30 Liter Niederschlag bei uns im Landkreis St. Wellen an verschiedenen Stellen. Und da waren auch schon Ansätze ähnlichen Ausmaßes, wie wir es jetzt hier erlebt haben. Aber wir hatten da wirklich sehr, sehr viel Glück, dass die Regenfälle da nachgelassen haben. Ansonsten wäre das mit Sicherheit auch in die Richtung gegangen, wie wir sie jetzt die letzten Tage erlebt haben. Also es ist auf jeden Fall festzustellen, dass es eine Häufung gibt. Also was früher 100-jährig war, kommt jetzt gefühlt jährlich vor. Und darauf müssen wir uns auf jeden Fall einstellen, dass die Situationen, denen wir irgendwo tätig werden müssen als Katastrophenschutz allgemein, müssen wir uns einstellen, dass das öfters kommt.
Und was müsste da in Sachen Hochwasserschutz jetzt auch mit Blick auf die Zukunft noch getan und verändert werden im Saarland, auch wenn das jetzt gut geklappt hat mit dem Management, dem Krisenmanagement?
Also man wird sich jetzt mit Sicherheit auf den Ebenen, verschiedenen Ebenen nochmal zusammensetzen und schauen, was lief gut, wo haben wir noch Nachholbedarf. Das lief auch, das muss man auch ausdrücklich mal sagen, aus dem Ahrtal, nicht nur bei uns im Landkreis St. Wendel so, sondern man hat auch dann auf Landesebene mit den anderen Regionen gesagt, was muss getan werden, wo es halt Unterschiede gibt in der Geschwindigkeit der Umsetzung. Aber auch hier muss jeder seine eigenen Prioritäten setzen. Und auch hier nochmal gilt es für den Landkreis St. Wendel zu sagen, mit unserem Landrat an der Spitze, der ja Verantwortung trägt als oberster Katastrophenschützer im Landkreis mit den Bürgermeistern und den politischen Gremien, Kreistag und Räten. Die haben die Situation erkannt und haben auch eine entsprechende Priorität eingeräumt.
Vielen Dank, ja, Herr Schäfer, für Ihren Einsatz und auch den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen. Und vor allen Dingen auch danke, dass Sie nach so einem Wochenende und Tag sich heute noch Zeit für das Gespräch mit uns genommen haben.
Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit dazu hatte.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.